Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OBU Insider Podcast, dem Podcast, in dem wir die spannendsten Köpfe der Immobilienbranche zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Philipp Rommelmann und ich freue mich heute, den Mitgründer und Geschäftsführer der Monvest Immobilien GmbH begrüßen zu dürfen, Herrn Benedikt Hildebrand.
Hallo Herr Hildebrand, schön, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern einmal kurz vor.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Benedikt Hildebrand und ich bin Gründer und Geschäftsführer bzw. Gesellschafter der Monvest Immobilien GmbH aus Grünwald bei München.
Danke für die kurze Einführung. Wie sind Sie denn in das Thema Immobilien gekommen? Gab es da einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Motivation, die Sie in diese Richtung geführt haben?
Ja, bei uns ist es ein bisschen anders und nicht ganz geradlinig, weil wir haben das Unternehmen 2016 gegründet, mein Bruder und ich, und als kompletter Quereinsteiger sind wir gestartet. Somit haben wir nicht die klassische Immobilienausbildung genossen, wie vielleicht manch anderer. Ich habe Maschinenbau studiert, Bachelor und Master, und mein Bruder war über 16 Jahre in Amerika, hat dort seine Schule fertig gemacht und studiert in New York Economics an der Columbia University und ist somit auch ein Quereinsteiger. Und 2016, als er dann von Amerika nach Deutschland zurück wollte, haben wir dann gesagt, komm, dann lass uns doch gemeinsam was starten im Bereich Immobilien in München. Und so ist es damals entstanden.
Sehr interessant. Sie haben Ihr Unternehmen 2016 gegründet. Mit welcher Vision? Was steckte dahinter?
Wie gerade schon gesagt, mein Bruder war 16 Jahre in Amerika, hat während seines Studiums, wie gesagt, in New York schon, da war er ja 16 Jahre damals, ist er nach Amerika. Und er hat dann mit 20 Jahren hat er angefangen, dort schon ein Unternehmen zu gründen. Hat auch nichts mit Immobilien zu tun gehabt. Es war eine Großhandelsbäckerei, beziehungsweise die Idee entstand, als er ein Praktikum gemacht hat bei einer Bank und hat dann die ganzen Trader gesehen, wie die Mittags-Bagel essen, zum Mittagessen, für damals schon 15 bis 20 Dollar. Und es war Anfang 2000, es war 2004. Und hat dann gedacht, okay, damit muss man doch Geld verdienen können, wenn ein normales Bagel schon 15 bis 20 Dollar kostet, damals schon. Und hatte dann die Idee, eine Bäckerei zu gründen, und hat es dann auch getan, zusammen mit meinen Eltern. Und wir hatten dann 2004 bis 2013 eine Bäckerei in New York und haben die dann 2013 verkauft. Und dann hatte mein Bruder noch den MBA gemacht in Stanford, 2 Jahre von 2014 dann bis 2016. Und als er dann fertig war, wollte er dann auch wieder zurück nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch was zusammen machen. Wie gesagt, beide als Quereinsteiger im Bereich Immobilien hier in München. Und wir haben damals wirklich mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Uns hat keiner gekannt, auf uns hat keiner gewartet. Aber wir zwei haben gedacht, komm, wir zwei machen das als hundertprozentiges Familienunternehmen. Und damals war schon unsere Motivation, dass wir eben was gestalten wollen, was einfach auch lange Bestand hat. Und deswegen ist auch unser Motto heute für Generationen. Das heißt, wir wollen einfach auch was Langjähriges aufbauen und wir wollen halt keine Eintagsfliege sein. Und das ist eben für uns wichtig, dass wir dann auch mit sämtlichen Partnern, ob das Makler, Banker, Architekten oder auch Handwerksfirmen sind, wir suchen immer eine langfristige Partnerschaft und wollen halt nicht das schnelle Geld machen an einem Tag, sondern wir wollen einfach langjährig dann auch erfolgreich mit den Partnern zusammenarbeiten.
Ja. Klingt wirklich sehr spannend. Jetzt hat jedes Unternehmen ja seine Anfangsschwierigkeiten. Was würden Sie sagen, war für Sie die größte Herausforderung gerade in den ersten Jahren und wie haben Sie die gemeistert?
Also klar, die ersten Jahre waren natürlich schon auch schwer. Klar, wie gesagt, wir haben mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Uns hat keiner gekannt. Keiner hat auf uns gewartet. Und wir haben es dann aber geschafft, nach und nach kleinere Projekte kaufen zu können. Und also Grundstücke kaufen zu können. Dann haben wir Architekten beauftragt, ein Gebäude zu planen, haben dann die Handwerksfirmen ausgeschrieben, die dann die Gebäude eben gebaut haben. Und dann haben wir sie verkauft, die Eigentumswohnungen. Und wir haben eben auch bewusst mit kleinen Projekten angefangen, um zu lernen. Und das waren eben so die ersten Jahre, 3, 4 Jahre, hatten wir, wie gesagt, nur kleinere Projekte, mal bis 15 Einheiten oder war auch bis 20 Einheiten. Und dann haben wir uns aber entschlossen, 2019, 2020, ja, wir können jetzt immer so weitermachen. Wir hatten da eine Handvoll Mitarbeiter und wir können das jetzt 15 Jahre so weitermachen. Und irgendwann machen wir auch mal ein größeres Projekt. Nun, wir wollten das irgendwann mal, wollten wir eben verkürzen und haben dann uns dazu entschlossen, auf 4 Bereichen 4 sehr erfahrene Leute mit ans, ja, mit uns zu holen oder an uns zu binden. Und zwar das einmal die Akquise, das ganze Thema Finanzierung, das ganze Thema Bauen und Verkaufen der Eigentumswohnungen. Und auf diesen 4 Positionen, in diesen 4 Positionen haben wir dann eben erfahrene Geschäftsführer, auch es war auch ein Vorstand dabei, haben wir dazugeholt und haben dadurch das ganze Unternehmen und das ganze Team quasi gleich auf die nächste Stufe gehoben. Und die 4 Leute haben teilweise auch Mitarbeiter mitgebracht, um so quasi eine schlagfähige Mannschaft zu haben. Und das war quasi eine große Herausforderung, die wir quasi am Anfang gemeistert haben. Und ja, seit 2019, 2020 haben wir wirklich ein sehr gutes, konstantes Team und ja, können dadurch auch unsere Projekte eben gut und schlagfertig auch umsetzen.
Ich höre daraus, Sie decken also quasi die ganze Wertschöpfungskette in der Immobilienentwicklung ab. Was bedeutet das denn jetzt konkret für Ihre Projekte und auch für Ihre Kunden?
Da haben Sie recht. Die komplette Wertschöpfungskette bei uns heißt eben, wir kaufen ein Grundstück. Wir beauftragen dann externe Architekten, Fachplaner für die Erstellung eben des Gebäudes. Und wir vergeben auch die ganze ausführenden Firmen in Einzelvergabe. Das heißt, wir vergeben jedes Gewerk bei uns intern. Dann wird das ganze Gebäude oder die Gebäude gebaut. Und wir verkaufen dann die Eigentumswohnungen mit dem eigenen Vertrieb. Also wir haben auch einen eigenen Vertrieb bei uns, die eben nur unsere Projekte bzw. Wohnungen verkaufen. Und dadurch haben wir eben, ja, im Endeffekt von A bis Z, A wie Akquise, Z bzw. V wie Vertrieb, bilden wir im Endeffekt alles ab, um auch so den Mehrwert aus den Projekten eben rauszuholen.
Okay, verstehe. Was würden Sie denn sagen, welche Strategie verfolgen Sie bei der Auswahl und bei der Entwicklung Ihrer Projekte? Sie sind jetzt in der Metropolregion München hauptsächlich tätig. Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben.
Also unsere Strategie ist im Endeffekt primär Geschosswohnungsbau zu machen in der Metropolregion München. Kann natürlich auch weiter außerhalb sein, aber da fühlen wir uns wohl. Da kennen wir sehr viele Partner wie Architekten, ausführende Firmen, natürlich auch Makler, die Grundstücke an uns herantragen. Aber wir fühlen uns wohl im Geschosswohnungsbau, das ist unser Kerngeschäft, ab 30 Wohneinheiten aufwärts. Da können wir jedes Projekt realisieren und sind da im Endeffekt auch ja sehr gut aufgestellt.
Der Immobilienmarkt ist aktuell ja sehr dynamisch und gerade wenn wir den Immobilienmarkt in München hören, dann denkt man an hohe Preise, begrenzte Flächen, vielleicht strenge Regularien. Wie gelingt es Ihnen hier, sich in diesem Markt erfolgreich zu behaupten?
Ich glaube, als Bauträger und Projektentwickler ist es immer wichtig und auch notwendig, ein gutes Netzwerk zu haben. das Netzwerk ist im Endeffekt sehr relevant, weil nur über gute Kontakte bekommt man gute Grundstücke, weil das ist das A und O. Ohne Grundstück brauche ich nichts bauen, brauche ich nichts verkaufen. Deswegen beginnt natürlich alles mit der Akquise. Und durch ein extrem gutes Netzwerk gelingt es uns auch, an Grundstücke heranzukommen. Ich bin der Meinung, die für uns relevanten Player kennen wir auch. Wir sind regelmäßig mit allen im Austausch, sind auf Augenhöhe mittlerweile im Austausch. Weil, wie gesagt, uns gibt's jetzt erst seit 8,5 Jahren. Und ich glaube, die Mannschaft und die Marktdurchdringung, die wir in den 8,5 Jahren geschafft haben, haben wahrscheinlich wenig andere in dieser kurzen Zeit geschafft. Weil wir haben aktuell ca. 200 Einheiten im Bau und in der Planung, Wohneinheiten. Und wir sind eben nicht schon in der zweiten oder dritten Generation wie viele andere, sondern wir sind eben erst seit 8,5 Jahren auf dem Markt. Und deswegen glaube ich, dass das Netzwerk eben das A und O ist. Und wir tun auch jeden Tag was dafür. Ja, wir sind jeden Tag natürlich im Austausch mit den uns relevanten Marktteilnehmern, um da einfach jeden Tag 1% besser zu werden, weil das ist auch ein Motto von uns, jeden Tag 1% besser zu werden, weil dadurch schaffen wir es eben langfristig dann auch erfolgreich zu sein.
Sehr schöner Ansatz, sehr schönes Konzept. Bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. In der Branche nicht mehr wegzudenken, das Thema Nachhaltigkeit und wahrscheinlich auch moderne Lebenskonzepte. Wie integrieren Sie diese Aspekte in Ihre Projekte?
Also natürlich ist Nachhaltigkeit bei uns natürlich auch ein großes Thema. Man muss dazu sagen, ich glaube, im Wohnungsbau allgemein ist das ganze Thema vor allem ESG noch nicht ganz so zu 100% ein Must-Have, meiner Meinung nach. Im Büro sieht es natürlich ganz anders aus. Da geht es ohne ESG natürlich gar nicht mehr. Aber der private Wohnungskäufer, ich glaube, den interessiert das auch eher peripher, weil wenn ich zu ihm sage, er muss 10-15% mehr zahlen für ein Effizienzhaus 40 zum Beispiel, dann wird der private Wohnungskäufer sich fragen, bin ich wirklich, ich selber, wenn es um meinen eigenen Geldbeutel geht, bin ich wirklich bereit, die 15-20% mehr zu zahlen? Und dann werden wahrscheinlich alle sagen, eher nein. Natürlich ist Nachhaltigkeit wichtig und die Gebäude sollten natürlich auch alle nachhaltig sein, aber man muss es natürlich immer auch in Relation sehen zu den Kaufpreisen. Wir wünschen uns alle immer bessere Gebäudewerte. Man muss natürlich auch immer betrachten, dass der Wohnungskäufer natürlich nur einen gewissen Geldbeutel hat. Und deswegen ist es immer die Frage, was kann man wirklich machen und was kann man nachher auch dafür verlangen, beziehungsweise zahlt der private Wohnungskäufer das am Ende auch? Und da stellt sich halt oft die Frage, welches Effizienzhaus oder welche Gebäudestandards wir wirklich umsetzen wollen und können, dass es natürlich auch am Ende eben verkauft werden kann.
Ja, verstehe. Jetzt konzentrieren Sie sich gerade mit München ja auch auf die Top-7 Standorte in Deutschland. Wie unterscheiden sich denn diese Märkte? Und vor allen Dingen, was macht München für Sie so besonders?
Also primär sind wir eben in der Metropolregion München unterwegs. Wie eingangs gesagt, da kennen wir uns aus, da kennen wir quasi jeden Stein. Und deswegen sind wir primär in der Metropolregion München unterwegs. Ich meine, München ist natürlich dahingehend besonders, dass es, ich denke, so mit die wirtschaftsstärkste Region in ganz Europa ist. Es sind allein 7 DAX-Unternehmen hier in München, 9 MDAX-Unternehmen und weltweit führende Unternehmen natürlich hier in München, wie Google, Microsoft, Apple etc. Jetzt ganz frisch soll ja auch OpenAI nach München kommen. Und das ist, glaube ich, schon mal was Einzigartiges in Deutschland. Dazu haben wir natürlich auf der anderen Seite die absoluten Kaufpreise für Eigentumswohnungen und natürlich auch die Mieten sind mit am höchsten oder die höchsten in ganz Deutschland. Ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Aber das kommt natürlich daher, weil es einfach eine Top-Infrastruktur hier in München ist oder in der ganzen Metropolregion. Wir haben die Berge, teilweise eben in Sichtweite. Wir haben die Seen, wir haben eine schöne Innenstadt, wir haben eine extrem lebenswerte Region. Und dadurch kommen natürlich auch A, die ganzen Firmen nach München. Und da die internationalen Firmen natürlich auch gute Gehälter bezahlen, klar, dann steigen natürlich auch einfach die Kosten oder beziehungsweise die Mieten, Kaufpreise etc. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu anderen Top-7-Standorten in Deutschland, dass es einfach auch so geballt ist. Und wir haben hier in München einen brutalen Zuzug von knapp 14.000 Personen pro Jahr. Ja, das sind dann irgendwie 7.000 Wohnungen pro Jahr, die eigentlich zusätzlich benötigt werden bis im Jahr 2040. Und das macht natürlich auch noch Druck oder bringt Druck in den Immobilienmarkt oder erhöht den Druck im Immobilienmarkt zusätzlich. Und das ist, glaube ich, schon eben die Kombination aus vielen, die dann das Ganze eben so besonders macht zu anderen Regionen oder Top-7-Standorten in Deutschland.
Okay, verstehe. Was ich dazu sehr spannend finde, jetzt haben Sie gesagt, Sie bauen einen neuen Geschäftsbereich für sich auf und kümmern sich um notleidende Projektentwicklung. Vielleicht für mich, was definieren Sie denn mit notleidende Projektentwicklung, mit notleidenden Projekten?
Die notleidenden Projekte sind im Endeffekt Projekte von anderen Projektentwicklern, Bauträgern, die einfach leider durch die Krise, die es jetzt mittlerweile seit knapp 3 Jahren gibt, eben einfach in die Insolvenz geraten sind. Ist klar, weil wenn ich keine Wohnungen mehr verkaufe wegen dem gestiegenen Zinsen, ja, ich habe deutlich höhere Baukosten, ich habe deutlich höhere Finanzierungskosten, Marketingkosten, also sprich die Kostenseite ist natürlich bei allen Projektentwicklern deutlich nach oben gegangen, wohingegen die Kaufpreise bei den allermeisten natürlich genau das Gegenteil gemacht hat, nach unten gegangen ist. Und dadurch sind natürlich viele Projektentwickler, Bauträger jetzt in den letzten Jahren natürlich auch in Schieflage geraten. Und wir probieren sehr aktiv, diese Projekte dann zu erwerben. Nur wir haben es uns am Anfang auch in Anführungszeichen leichter vorgestellt, an solche Projekte wirklich heranzukommen. Und wir sind leider eines Besseren belehrt worden, dass es doch keine schnelle Transaktion gibt, weil der Prozess einfach extrem langwierig ist. Ja, mit Insolvenzverwalter, Banken, die sehr zurückhaltend sind, weil keine Bank will quasi abschreiben, keine Bank will die erste sein, die dann vielleicht selber in Schwierigkeiten gerät. Und dadurch wird dieser Prozess, wir kaufen ein Projekt aus einer Insolvenz heraus, extrem langwierig. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir so nicht gedacht hätten, weil wir haben gedacht, okay, wenn jemand oder wenn ein anderes Unternehmen in Schieflage gerät, dann kann es hier sehr schnelle Entscheidungswege und sehr schnelle Transaktionen geben. Aber wir haben es leider noch nicht gesehen. Wir gehen davon aus, dass wir schon jetzt im Jahr 2025 einige solcher Projekte dann auch wirklich erwerben können. Aber statt heute ist es uns auch noch nicht gelungen, wirklich zum Notar zu gehen, weil einfach die ganzen Prozesse wirklich sehr langwierig sind, mehrere Monate oder sogar schon über ein Jahr andauern.
Was motiviert Sie da, diesen Schritt zu gehen beziehungsweise das weiter fortzuführen? Und welche Chancen sehen Sie denn, wenn es dann klappt?
Naja, wir sind so gut aufgestellt, dass wir natürlich als Chance sehen, da eine Handvoll Projekte dieses Jahr erwerben zu können. Und dass natürlich unsere Mannschaft dann natürlich auch klar wieder ausgelastet ist. Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft, die dann auch problemlos mehrere Projekte gleichzeitig umsetzen kann. Und ich gehe davon aus, wenn wir es schaffen, einige Projekte da zu erwerben, dass wir dann in Anführungszeichen auch als Gewinner aus der Krise herausgehen. Aber es muss halt möglich sein, dass auch die ein oder andere Bank einfach mal sagt, okay, ich muss jetzt hier einfach was abschreiben, weil sonst geht's bei dem Projekt nicht voran oder sonst kann ich es nicht verkaufen. Da müssen natürlich immer mehrere Parteien natürlich auch mitspielen und Ja sagen. Und ich glaube aber schon, wenn das gelingt, dass dann auch in Summe das Rad sich langsam wieder quasi dreht und auch so langsam die Krise dann beendet ist.
Alles klar, danke dafür. Herr Hildebrand, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Frage für die Zukunft stellen. Jetzt stehen ja bald die Wahlen an. Und wenn Sie die Möglichkeit hätten, sagen wir als Bauminister, in der Politik etwas zu bewirken, wo würden Sie da ansetzen?
Wenn ich Bauminister wäre, dann würde ich nicht so wie die letzten 3 Jahre relativ wenig für die Immobilienbranche tun. Und das, was getan wurde in Bezug auf degressive AFA, bezieht sich ja nur auf den Kapitalanleger. Der Selbstnutzer wurde im Endeffekt gar nicht berücksichtigt bei dieser Fördermöglichkeit, was ich wirklich sehr schade finde, weil ich glaube, wir sollten in Deutschland es schaffen, dass wieder deutlich mehr Selbstnutzer eine Wohnung kaufen oder mehr Personen eine Wohnung kaufen, die mieten. Ich glaube, wir sind da in Europa mit am Schlusslicht, was die Quote angeht, wie viele Leute kaufen bzw. mieten. Und wenn ich Bauminister wäre, ich würde auf jeden Fall auch einen Anreiz schaffen für Selbstnutzer. Ob es jetzt die Grunderwerbsteuer Freibeträge sind oder die verringern oder einen Zuschuss geben. Nur ich sehe halt, wir müssen beide Seiten betrachten, sowohl den Kapitalanleger, aber vor allem auch den Selbstnutzer. Wir wollen ja auch, dass die Leute selber Eigentum erwerben, sich selber um die Altersvorsorge kümmern, weil es gibt nichts Besseres, wie im Alter eine Wohnung zu haben, die ich dann gegebenenfalls vermiete oder eben verkaufen kann, um dann so meinen Lebensunterhalt nach dem Arbeitsleben quasi zu bestreiten. Und deswegen würde ich definitiv Anreize schaffen, auch für den Selbstnutzer. Und ich würde aber auch, wenn ich KfW-Kredite vergebe, dann die halt einfach zu deutlich besseren Konditionen vergeben, wie wenn ich es im normalen Bankenumfeld bekomme. Weil die aktuellen Konditionen, die liegen irgendwie bei etwas über 3%, die KfW-Kredite zur Verfügung stellt. Und da sage ich, das macht keinen Sinn. Und für diese besonders klimafreundlichen Produkte, das heißt aber Effizienzhaus 40, ja, da kriege ich dann, ich glaube, ab 2,25% einen KfW-Kredit für 100.000 Euro. Aber in meinen Augen ist das eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil für 100.000 Euro, klar, da kaufe ich in München keine Wohnung. Wir haben Wohnungen, die kosten im Schnitt, weil wir natürlich von 2 bis 4 oder 5 Zimmerwohnungen haben, eben auch für Familien geeignete, ja, da sind wir halt bei 700.000, 800.000 Euro. Da komme ich mit 100.000 Euro zu 2% eben nicht weit, weil ich brauche trotzdem nochmal 100.000, 150.000 Euro Eigenkapital und der Rest brauche ich ja so und so von einer finanzierenden Bank. Und die Bankzinsen sind aktuell bei über 3%. Und da würde ich Anreize schaffen, dass eben der Selbstnutzer, aber auch der Kapitalanleger einfach deutlich bessere Zinsen bekommt, weil dann wird das Ganze wettbewerbsfähig und ich schaffe es auch so, den Druck sofort aus dem Immobilienmarkt quasi zu nehmen, weil sich dann einfach deutlich mehr Personen den Kauf leisten können wie die Miete. Weil auf der anderen Seite sind die Mieten vom Jahr 21 bis 2025 in München um 25% gestiegen. Also in 4 Jahren um 25% Mietsteigerung. Und das ist natürlich brutal. Es ist klar. Die Leute können sich keine Wohnung mehr leisten, bleiben länger in Miete oder mieten eben eine größere Wohnung. Und somit erhöhe ich quasi ja den Druck eben auf den Immobilienmarkt. Und ich muss eben Anreize schaffen, auch für Bauträger, Projektentwickler, wie wir es sind, schneller mehr Wohnraum wirklich zu entwickeln, damit ich einfach schnell diesen Druck aus diesem natürlich sehr angespannten, vor allem Münchner Immobilienmarkt quasi herausnehmen kann.
Eine wirklich interessante Perspektive, die wir hier wiederfinden. Herr Hildebrand, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute im Podcast dabei zu sein. Ihre Einblicke in die Projektentwicklung und gerade in die Metropolregion München waren äußerst spannend und ich bin sicher, unsere Zuhörer konnten wertvolle Impulse mitnehmen. Nochmals herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, auf der Seite kann ich mich natürlich auch nur bedanken. Vielen Dank, Herr Rommelmann, für die Einladung zum Podcast Und ja, ich wünsche allen Zuhörern natürlich viel Spaß beim Zuhören.
Dankeschön.
Danke.
Das war's für diese Folge von Urbio Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback oder wollt selbst mal Gast bei uns sein? Dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.